Sehr geehrte Damen und Herren, ich wurde gebeten, einige Eröffnungsworte allgemein zu Web 2.0 zu präsentieren und soll am Schluss noch darauf eingehen, inwieweit Web 2.0 Anwendungen an der IRJQ, der Hannes Kepler Universität Linz, zur Anwendung kommen. Ich komme diesem Wunsch gerne nach und trage Ihnen nun kurzerhand das Manuskript, das ich vorbereitet habe, vor und zur allgemeinen Behübschung ein paar übliche PowerPoint-Folien, die so sukzessive dann eingeflogen werden. Kurz zum Inhalt. Einleitung, dann Web 2.0. Was ist Web 2.0? Schlagwort oder Megatrend, Sie kennen diese berühmte Diskussion. Dann kulturelle Veränderungen in der Wissensgesellschaft, die kulturkritische Attitüde, von der ist derzeit das Netz voll. Dann kurz zu E-Learning 2.0 und einige Beispiele an der Johannes Kepler Universität. So wäre es in etwa geplant. Vorab aber zu mir selbst. Die Journalistin Christina Kaul beschrieb in einem Beitrag den Tagesablauf eines typischen Web 2.0-Nutzers folgendermaßen. Ich zitiere. Bevor er das Haus verlässt, lädt er seine Lieblingspodcasts aus dem Netz auf den MP3-Player, Frisches aus den Ohren für die U-Bahn. Am Arbeitsplatz lässt er sich bei RSS-Feed die neuesten Nachrichten und Einträge aus seinen Lieblingsblogs anzeigen. Seine E-Mail sortiert er schon lange nicht mehr in altmodischen Ordnern, sondern er nutzt den unbegrenzten Speicherplatz und die intuitive Suche von Google Mail. Bookmarks liegen nicht mehr im Browser, sondern online wie Delicious. Auch seine Dokumente erstellt und verwaltet er nicht mehr lokal mit Word oder Excel, sondern selbstverständlich online über browserbasierte Programme wie Writely. Zum Nachschlagen reicht das Online-Lexikon Wikipedia. Das Restaurant für den Abend findet er über Google Maps. Dort haben Dutzende Internetnutzer schon ihre Lieblingsplätze eingetragen. Ihnen vertraut er mehr als den herkömmlichen Restaurantführern. Vor dem Schlafengehen schreibt er noch seine Erlebnisse des Tages in sein Blog und stellt die dazugehörigen Fotos bei Flickr ein. So der Tag eines typischen, offensichtlich Web 2.0-Nutzers, Nutzerin. Nun, ich selbst entspreche nicht in Ansätzen diesem typischen Bild eines Web 2.0-Nutzers. Ich bin ein Beobachter, der interessiert Diskussionen um Web 2.0 verfolgt, um einigermaßen ajour zu bleiben. Ich lese, und zwar durchaus auch aus voyeuristischen Motiven, Blogs und bin manchmal entsetzt, welche privaten Inhalte hier öffentlich gemacht werden. Ich klicke manchmal auf Flickr, weitaus mehr auf YouTube und habe daraus auch schon Videos für meine Lehrveranstaltungen fruchtbar gemacht. Ich kaufe Bücher, CDs, DVDs bei Amazon und falle auch immer wieder auf die Hinweise, was andere Nutzer bestellt haben, herein. Ich bin ein begeisterter Nutzer von Wikipedia. Wikis und Podcasting sind mir zumindest nicht fremd. Meine Bookmarks liegen im Browser, ich führe kein Blog, besitze keinen MP3-Player und erstelle und verwalte Dokumente lokal mit Word und Excel. Ich bin anders als der geschilderte fiktive Nutzer, fiktive Nutzerin, ein noch stark dem Web 1.0 verpflichteter User, der segmentär Web 2.0-Anwendungen zur Kenntnis nimmt, aber primär rezeptiv agiert und kaum Community organisiert, kollaboriert. Anders formuliert, ich verwende das Netz immer noch klassisch als Abrufmedium. Ergänzend ist noch anzumerken, dass ich in meiner Funktion als Vizerektor für Lehre interessiert bin, inwieweit Web 2.0 Anwendungen in unseren E-Learn-Settings findet. Nun, auf diesem Hintergrund habe ich mich für diese Eröffnungsworte mit Kolleginnen und Kollegen an der JKU näher unterhalten. Namentlich möchte ich meinen Kollegen Kurt Rosiwatz und Monika Streif nennen. Sie werden dann einen eigenen Beitrag präsentieren, sowie Hans Mittendorfer und Gabriele Kotzis. Die Gespräche waren, wie alle Gespräche selbstverständlich, sehr informativ, haben mich aber teilweise ratlos zurückgelassen, beziehungsweise in meiner ambivalenten Haltung zu Web 2.0 bestärkt. Was nun wirklich dran ist an Web 2.0, ist für mich jetzt genauso unklar wie vorher, ein bloßes Schlagwort, ein Megatrend. Immerhin, ursprünglich wollte ich die Einleitungsworte mit Web 2.0 viel Lärm um nichts betiteln, eine Überschrift, die meine Gesprächspartnerinnen für unangemessen hielten. Es sei eben nicht nichts. Die der geänderten Fassung Web 2.0 viel Lärm um Bekanntes konnten alle etwas abgewinnen. Doch nun der Reihe nach. Web 2.0, Was ist Web 2.0, beziehungsweise ist es ein Schlagwort oder Megatrend? Bei meiner Literaturleserei möchte ich nicht verschweigen, dass drei Beiträge, die ich gerne empfehle, für mich von einer gewissen Relevanz gewesen sind. Und zwar, ich empfehle sie gerne weiter, das war Tom Albee mit Web 2.0, Konzepte, Anwendungen und Technologien, bereits in der zweiten Auflage 2007 erschienen und wohl in meinen Augen eine der gelungensten Einführungen. Weiters der von Gernot Gerke herausgegebene Sammelband Web 2.0, Schlagwort oder Megatrend, auch 2007 erschienen. Und dann gibt es einen sehr informativen Internetbeitrag von Stefanie Panke, betitelt Unterwegs im Web 2.0, Charakteristiken und Potenziale. Sehr liebenswert zu lesen. Nun, bekanntlich ist der Begriff Web 2.0 das Ergebnis eines Brainstormings zwischen Tim O'Reilly, Verleger, und Dale Dougherty, ein Eventmanager, in dem sie zusammen mit der Firma MediaLife International Weiterentwicklungen des World Wide Web besprachen. Man beschloss, was man so tut, eine Konferenz zu veranstalten, bei der die Veränderungen des Web nach dem Platzen der Dotcom-Blase im Mittelpunkt stehen sollten. Im Herbst 2004 fand die erste Web 2.0-Konferenz in San Francisco statt. Mittlerweile mutierte der Begriff Web 2.0 zum Selbstläufer. Mitte Dezember 2005 verzeichnete Google ca. 6.000 Einträge in deutscher Sprache. Im gesamten Web waren es 19 Millionen. Timothy O'Reilly charakterisierte in einem viel zitierten Grundsatzbeitrag, ich nehme an, Sie haben es schon öfter gelesen, betitelt What is Web 2.0? Designs, Patterns and Business Models for the Next Generation, die Web 2.0-Philosophie durch sieben wesentliche Eigenschaften. Sie sind kurz da oben Ihnen wahrscheinlich geläufig. Der erste, der Web als Plattform, also die Nutzung des Netzes als Plattform, wobei O'Reilly primär Netscape als Fahnenträger des Web 1.0 und Google als desjenigen von Web 2.0 gegenüberstellt. Was die Nutzung des Netzes, als des Webs als Plattform, ist, glaube ich, aus dieser Schilderung eines Nutzertages von Web 2.0 sehr deutlich hervorgekommen. Jetzt kommt der Zentralbegriff, der laufend beschworen wird. Harnessing Collective Intelligence, Blogging and the Wisdom of Crowds. Damit ist natürlich das Zentralelement gemeint von Web 2.0, Einbeziehung der angeblich kollektiven Intelligenz der Nutzer, sei es durch Blogs, sei es durch von Benutzern geschaffenen Strukturen, wie die einer Volksomony und Ähnliches, und die Zusammenarbeit ganz generell von Benutzern mittels Social Software. Das ist sicher das Kernthema von Web 2.0. Dann Data is the next Intel Inside. Hier wird die Generierung und Verwaltung von anwendungsrelevanten, nutzerspezifischen Daten angesprochen. Es geht um den Zugang von Daten, die schwer zugänglich sind oder zu teuer sind, und die zusammenstellen und zur Verfügung zu stellen, sehr wesentlich ist. O'Reilly erwartet das Aufkommen freier Datenbestände als Reaktion auf proprietäre Datenbanken. Er nennt natürlich als Beispiel Wikipedia und führt eben auch Creative Commons und Ähnliches an. End of the Software Research Cycle ist klar. Dem klassischen festen Release-Zyklus einer Software wird ein flexibles, Open-Source-verpflichtetes Software-Entwicklungsmodell gegenübergestellt, bei dem die Benutzer laufend in die Weiterentwicklung eingebunden sind. Lightweight Programming Models, hier geht es um leichtgewichtigte Modelle, die sowohl die Programmierung als auch Geschäftsmodelle, und das ist sehr wesentlich für O'Reilly, betreffen. Es geht um Kooperationen, es geht um Innovation durch Zusammenbau, technisch eben ermöglicht durch AJAX, RSS und Ähnliches. Software above the level of a single device ist klar. Hier sollte die Software überschreitet die Grenze des klassischen einzelnen Gerätes. Es geht um die verschiedenen Endnutzergeräte, mobile Geräte und so weiter. Rich User Experiences, damit ist natürlich die Benutzerführung angesprochen. AJAX als eine Schlüsselkomponente von Web 2.0 ermögliche nie dagewesene Innovationen im Bereich der User Interfaces. O'Reilly hat allerdings bei der Bezeichnung Web 2.0 vor allem die Unternehmen im Blickpunkt. Konsequent leitet er aus den erwähnten Paradigmen des Web 2.0 sieben Kernkompetenzen ab, die Unternehmer besitzen sollten, sofern sie den Ansätzen des Web 2.0 in ihren Geschäftsprozessen Rechnung tragen wollen. Ich habe es Ihnen hier kurz hinaufgegeben. Ich lese sie hier nicht vor, sie korrespondieren relativ klar zu seinen Paradigmen des Web 2.0 und es gibt ja noch einen eigenen Beitrag zu Geschäftsmodellen. Nur eine kleine Anmerkung sei noch gestattet. Selbstverständlich beim Geld hört die Partizipation grundsätzlich auf. Die Benutzer partizipieren natürlich im Web 2.0, aber an zum Beispiel Partizipation durch Werbeeinnahmen etc. ist nicht gedacht. Und auch, ich zitiere jetzt Tom Albee, wenn Flickr und Co. momentan cool und trendy sind, der Besitzer Yahoo verfolgt keine soziale Mission, ebenso wenig wie Marktbegleiter, die Social Software Plattformen zur Verfügung stellen. So it is. Ohne weiter zu vertiefen, vergegenwärtigt man sich die Eckpfeiler des Orwellschen Web 2.0 Paradigmas, so geht es im Ergebnis um eine veränderte Wahrnehmung und Nutzung des WWW. Es geht um Social Software, es geht um Collaborative Writing, es geht um User-Generated Content, es geht um Partizipation und Community-Building. RSS-Feeds, Trackbacks, Permalinks, Tagging etc. ermöglichen die Vernetzung, Stichwort Logosphäre, Volksonomie etc. Technische Optimierungen, wie zum Beispiel Ajax, ermöglichen die leichte, niedrigschwellige Handhabung des Web 2.0-Anwendungen, die in Verbindung mit der Zunahme von Breitbandanschlüssen und Flatrates die notwendige Teilnehmerzahl im Web 2.0 sichern. Was sich unter dem Rubrum Web 2.0 zunehmend verändert, ist das Sender-Empfänger-Verständnis. Aus bloßen Empfängern werden auch Sender. Das WWW mutiert vom Veröffentlichungsmedium zum angeblichen Teilnahmemedium. Als auch mir ohne spezifische Informatikkenntnisse und Programmierkenntnisse ist es möglich, einen Blog zu führen, ein Wiki anzulegen, Texte, Bilder, Videos im Internet zu veröffentlichen, wenn ich derartig egozentrisch veranlagt wäre. Stephanie Panke hat eine einfache Gegenüberstellung von Web 1.0 und Web 2.0 veröffentlicht, die dieses spezifische Zusammenspiel sozialer Entwicklungen und technischer Elemente im Kontext Web 2.0 verdeutlichen. Mir schien es immer sehr eingängig. Wenn Sie schauen, Web 1.0, ich bin drin, ist Ihr Signet. Zugang zum Internet als Herausforderung. Webseitenbereitstellung nur von Institutionen oder durch Einzelpersonen mit entsprechenden technischen Kenntnissen. Dagegen Web 2.0. Wir sind das Netz. Aneignung von Internettechnologien auch ohne vertiefte technische Vorkenntnisse möglich. Wieder Web 2.0, wenn Sie schauen. Surfen. Web als Abrufmedium. Informationen werden gesammelt und offline bzw. auf dem persönlichen Rechner archiviert. Dagegen Web 2.0 posten. Web als Mitmachemedium. Informationen werden ausgewählt, sie werden kommentiert, sie werden online wieder verfügbar gemacht. Dann Wissen von Experten, typisch für Web 1.0. Statische, oft zeitlich abgeschlossene Projekte, Webprojekte, die oft redaktionell vorstrukturiert sind, werden angeboten. Demgegenüber The Wisdom of the Crowd, Mikrocontents und Wiki-Prinzip. Surfverhalten beeinflusst das Netz, beeinflusst die Informationsdarbietung. Und das nächste, selbstverständlich Call by Call im Web 1.0, Modemverbindung und Einwahlkosten entstehen, bedingen auch eine sehr textlastige Darstellung. Im Web 2.0, Always Online, Breitbandanschlüsse und Flatrates begünstigen eben die Verbreitung von Audio- und Videoinhalten und die Teilnahme einer großen Menge in diesem Kontext Web 2.0. Soweit, so ist es ja noch plausibel und man kann es nachvollziehen. Was mir allerdings nicht nachvollziehbar war und ist, ist die Behauptung einer neuen Version des Webs, nämlich des Web 2.0. Dies setzte einerseits voraus, dass es eine Definition des Web 1.0 gegeben hätte, was es nie gab. Es hätte jemals eine grundlegende Version Web 1.0 kreiert werden müssen, ist aber nie passiert. Überdies ist im Web 2.0 keine neue Technologie verwendet, Die entsprechende Software stand bereits in den 90er Jahren zur Verfügung. Neu ist lediglich die massenhafte Anwendung durch die immer größer werdende Anzahl von Privatnutzern des Internet mit Breitbandanschlüssen. Tim Berners-Lee, einer der Urväter des WWW, formulierte zum Web 2.0-Paradigma: If Web 2.0, for you is blogs and wikis, then that is people to people, but that was what the web was supposed to be alone. Recht hat er, denn im Ergebnis wird etwas Neues propagiert, ohne dass es wirklich etwas Neues und grundsätzlich Neues gibt. Web 2.0 ist ein Marketingbegriff, der nichts Neues hypte, sondern Bekanntes verstärkte und einen Trendschub zu Community Building und aktiver Partizipation, Stichwort Mitmachweb und Ähnliches, einleitete. Insoweit ist Web 2.0 kein Lärm um nichts, wohl aber um Bekanntes. Eigentlich ist der Schritt vom angeblichen Web 1.0 zum Web 2.0 nur ein Quantensprung und der ist bekanntlich ein sehr kleiner. Nun zum nächsten Punkt. Web 2.0 und die kulturellen Veränderungen in der Wissensgesellschaft, die mittlerweile stark diskutierte kulturkritische Attitüde. Seit der Kreation des Web 2.0 wurde dieser Begriff mit teilweise abstrusen Aufladungen und Überwartungen überfrachtet. Man wird hier an den E-Learning-Hype der 90er Jahre erinnert. Erinnern Sie sich noch? Noch 1997 sagte der Wirtschaftsexperte Peter Drucker voraus, dass Universitäten als ortsgebundene Institutionen nicht überleben werden. Noch 2000 behaupten Erna Thau, Leithold und Reuter für das Jahr 2005, das ist jetzt schon vorbei, also sehr mutig, dass ein Überleben der Universitäten nur als virtuelle Universitäten möglich sei. Und parallel dazu in dieser Zeit wurde zum Beispiel die E-University im Vereinigten Königreich gegründet, ebenso die Digital University in den Niederlanden, die Virtual University in Finnland oder die Net University in Schweden. Allerdings, im Hinblick auf die völlig überschätzten, kontinuierlich notwendigen staatlichen Dotierungen, wurde der Betrieb der englischen E-University eingestellt und die anderen E-Universities freundlich formuliert redimensioniert. Und begleitet wurde der damalige Hype mit einer Verbalmagie, die, und wir sind ja in Graz, der Grazer Soziologe Prisching einmal pointiert mit dem der Theologie entstammenden Dramatisierungskonzept von Krise, Utopie und Erlösung beschrieben hat. Die Krise, erschreckende Kluft zwischen Wissensentwicklung und Wissensdefizit, Versagen der Bildungseinrichtungen, veraltete Pädagogik. Jetzt kommt die Utopie ins Spiel. Die neuen Medien retten uns aus der Misere. Nie zuvor gesehene Möglichkeiten. Qualifikationssprünge für jedermann. Neue Lern- und Bildungskultur. Und schlussendlich die Erlösung. Der Eintritt in die Wissensgesellschaft. Alles Wissen steht auf Knopfdruck zur Verfügung. Jeder Depp kann mit einem Nobelpreisträger kommunizieren. Allwissenheit ist eingetreten. Derartige Szenarien sind natürlich längst perdu. Und selbst Rolf Schulmeister hat in seinem letzten Buch E-Learning, Einsichten und Ansichten, einem Kapitel der Dekonstruktion des Mythos E-Learning gewidmet. Allerdings mit einem anderen Zugang, muss ich fairnesshalber dazu sagen. Und Ähnliches spielt sich derzeit im Kontext des Begriffes Web 2.0 ab. Vernachlässigbar, wenn auch aber sehr amüsant, sind das metaphysische Geraune esoterischen Zuschnitts und ein gewisser Brachial-Hegelianismus, der in einigen Webbeiträgen vermittelt wird und von Nicolas Carr, Sie werden es vielleicht gelesen haben im Internet, mit seinem Beitrag The Immorality of Web 2.0 einer Polemik unterzogen wurde. Carr erinnert daran, dass das WWW immer auch ein Vehikel quasi religiöser Sehnsüchte war. Für Transzendenzbewegte war das WWW ein Ready-Made Promised Land. Einschlägige frühe Texte im Web dokumentieren den Einfluss der New Age-Bewegung der Post-60s. Die Träume des Digital Awakening blieben jedoch unerfüllt. Das Web war mehr Kommerz als Bewusstseinssteigerung verpflichtet. Es war mehr eine Mall statt einer Kommune. Das neue Millennium enttäuschte die New Age-Klientel. the internet, so Karl Kühl, und unbeeindruckt, had transformed many things, but it had not transformed us. We were the same as ever. Die Sehnsucht nach einer höheren Bewusstseinsebene verschwand allerdings mit dem Platzen der Dotcom-Blase nicht, steigerte sich sogar. Web 1 Theorem may have turned out to be spiritual vaporware, but now we have the hyper-hyped upgrade Web 2.0. Und dementsprechend stieg der Level des mythischen Graunes. Sozusagen den Höhepunkt dieses anschwellenden Block-oder-Block-Gesangs, wie Sie es wollen, nimmt sicher Kevin Kelly ein, ihm gebührt der Orden der Schwafelritter erster Klasse. Das Web werde zum Betriebssystem eines gargantuesken Megacomputers, der uns alle umfasst. Konfuzius, Zarathustra, Buddha und die jüdischen Propheten lebten in einer ähnlichen Ära, in einem Wendepunkt bekannt als Achsenzeit der Religionen. Heute sei wieder eine derartige Zeit. In einem Beitrag in der Süddeutschen Zeitung wird Wirtschaftsmanagern empfohlen, derartigen Rittern der Schwafelrunde, wie etwa jetzt zitiert Kevin Kelly, für diese pseudoreligiöse Überwölkung ihrer konsumorientierten Neuerungen schlicht laufend Geld zu überweisen. Ich möchte Sie aber mit diesen Mystizismusparolen und algebraischen Charlatanerien nicht weiter behelligen und auf andere kulturkritische, eher kulturkritische Beiträge hinweisen. Man wird dabei an einen Text von Jorge Luis Borges aus 1941 betitelt Die Bibliothek von Babel erinnern. Manchen von Ihnen sicher geläufig. In dieser Erzählung dehnt sich ein geheimnisvolles Labyrinth voller Büchermassen ins Unendliche. Als verkündet wurde, dass die Bibliothek alle Bücher umfasse, war der Erfolg ein überwältigendes Glücksgefühl. Umgelegt auf das Web 2.0. Eine Linie von Auseinandersetzungen sind euphorische Beschreibungen einer Web 2.0-Philosophie, die von naiven Szenarien einer Demokratisierung und aktiven Partizipation für alle geprägt sind. Bei Borges hält das Glücksgefühl im Zusammenhang mit der Bibliothek von Babel nicht an. Ausgemergelte Personen werden irre beim Versuch, eine Struktur in der Unordnung zu entdecken. Und hier setzt, wieder umgelegt auf das Web 2.0, die kulturkritische Gegenbewegung an, indem sie, teilweise aber ebenfalls sehr holzschnittartig, naive, euphorische Zukunftsszenarien hinterfragt. Stellvertretend für die positiven Zukunftsszenarien sei David Weinberger angeführt, vielen von Ihnen vielleicht als Mitautor des sogenannten Clue Train Manifests bekannt. In seinem jüngsten Buch Everything is Miscellaneous, The Power of the New Digital Disorder schildert er die Chancen der New Digital Order und der Notwendigkeit des Going Miscellaneous. Um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln, sei eine Passage aus einem Interview zu seinem Buch zitiert, die sozusagen die Weinbergersche Theorie und Philosophie exakt, wiedergibt, muss man fast sagen. In der wirklichen Welt macht Unordnung uns das Leben schwer, aber in der digitalen Welt passiert das Gegenteil. Je größer das Durcheinander, umso mehr Bedeutung gewinnen Informationen, denn ich kann digitalen Objekten beliebig viele Standorte, Bedeutungen, Beziehungen und Assoziationen zuweisen. Wenn wir uns das Ganze als Baum des Wissens vorstellen, können einzelne Blätter plötzlich an mehreren Ästen gleichzeitig hängen. Mehr noch, die Äste an diesem Baum haben keinen festen zugewiesenen Platz mehr, jeder kann sie im Handumdrehen nach seinen eigenen Wünschen neu arrangieren. Bisher waren Ideen fixiert auf Papier, in Kategorien, in der Hand von Fachleuten. Jetzt gehen sie buchstäblich aus den Leim. Aus der Vogelperspektive wirkt es wie ein gigantisches Chaos. Aber der Eindruck täuscht. Ich sehe es mehr als einen gigantischen Berg von Blättern, den man mit einer bisher ungeahnten Freiheit durchsieben und durchstöbern kann. Die Zahl möglicher Verweise und Verbindungen ist unendlich. Aus diesem Informationsüberschuss können wir ein besseres Verständnis für die Welt und um uns herum entwickeln. Sie ahnen, in welcher Linie Weinberger argumentiert. Demgegenüber gibt es die kritische Gegensicht, stellvertretend sei die Polemik von Andre Keen, The Cult of the Amateur, ebenfalls How Today's Internet is Killing Our Culture, ebenfalls 2007 erschienen, angeführt. Der Titel sagt ja eh schon alles. Er geht von der Affenparabel von Huxley, dem Evolutionsbiologen des 19. Jahrhunderts, aus, wonach bei einer unendlichen Zahl von maschinenschreibenden Affen auch einige Texte à la Shakespeare entstehen könnten. Im Web 2.0 sind die Nutzer diese Affen, die einen endless digital forest of mediocrity produzieren. King sieht im Web 2.0 die Herrschaft der Amateure, die Affen übernehmen, und einen Frontalangriff gegen traditionelle zivilisatorische Werte. Die Diktion von King ist unmissverständlich. What happens, you might ask, when ignorance meets egoism, meets bad taste, meets mob rule? The monkeys take over, und die Monkeys sind die Nutzer des Web 2.0. Instead of a dictatorship of experts, we'll have a dictatorship of idiots, mein King. The real consequence of the Web 2.0 revolution is less culture, less reliable news, and the chaos of useless information. One chilling reality in this brave new digital epoch is the blurring, obfuscation and even disappearance of the truth. Diese Zitate bei King ließen sich endlos fortsetzen. Es gab klar, in welche Richtung er geht. Es ist eine engagierte, konservative Kulturkritik, polemisch und zumindest amüsant vorgetragen. Ich will es aber mit kulturkritischen Lesefrüchten nicht weiter behelligen, halte aber das grundsätzliche Anliegen durchaus für relevant. Es ist nämlich auffällig, dass amerikanische Polemiken eigentümlich theoriefern sind. Es wäre nun durchaus sinnvoll, Entwicklungen im Kontext soziologischer Gegenwartstheorien zu diskutieren, ein Anliegen, das bis dato am intensivsten im Zusammenhang mit Blogs geschieht. Eine, auch dunkle Seite des Web 2.0 ist nämlich unübersehbar. Es ist eben zu untersuchen und nicht nur zu behaupten, inwieweit die Anwendung von Social Software zu kulturellen Veränderungen führt. Was bewirkt zum Beispiel die massive Veränderung der Sphären privat-öffentlich? Wird das überkommene normative Paradigma dem Web 2.0 noch gerecht? Wie soll ein neues Paradigma ausschauen? Stichwort Datenschutz, persönliches Informationsrecht, Copyright und so weiter. Streng genommen handelt es sich aber hierbei überall um Probleme, die alle schon im sogenannten Web 1.0 grundgelegt sind und durch das Web 2.0 eben verschärft worden sind. Nun, die kulturkritische Attitüde ist bewendet und wir gehen jetzt zu E-Learning, Web 2.0, E-Learning 2.0 über. E-Learning 2.0, der Name sagt, will die Möglichkeiten des Web 2.0 nutzen. Und wenn Sie im deutschen Sprachraum schauen, wer zu E-Learning schreibt, da finden Sie immer den Kollegen Keres, Sie finden den Kollegen Baumgartner, die zitieren sich oft auch gegenseitig und so weiter. Und daher habe ich kurzerhand eine Gegenüberstellung, die Keres zu Web 2.0 zu E-Learning 2.0 vorgegeben hat, Ihnen hier präsentiert. Sie ist sehr plakativ, um es so zu formulieren, daher auch sehr eingängig. E-Learning 1.0 ist geprägt durch eine Lernumgebung, verstanden als eine Insel im Internet mit Inhalten und Werkzeugen. Im E-Learning 2.0 ist die Lernumgebung nur noch ein Portal ins Internet mit Inhalten und Werkzeugen. Im E-Learning 1.0, der Lehrer überführt alle Ressourcen auf diese Insel. Er bezeichnet es als Insel. Im E-Learning 2.0 stellt der Lehrer nur noch Wegweiser auf, er aggregiert Ressourcen. Und dann im Web 1.0, der Lerner nutzt die vorgegebenen Inhalte und Werkzeuge. Im E-Learning 2.0, der Lerner konfiguriert im Grunde seine persönliche Lern- und Arbeitsumgebung. Das ist ein ganz unterschiedliches Lehrer- und Lernerbild, das sich natürlich hier durchschlägt. Diese Gegenüberstellung ist in dieser Plakativität ja durchaus plausibel, sieht man von der geradezu dichotomischen Frontstellung von traditioneller Lernplattform und Personal Learning Environment à la Web 2.0 ab. Keres sieht in der Vorstellung, eine Lernplattform für Lernende mit Content und Tools zu bestücken, als etwas Rührendes an, eine Überlegung, die mir allerdings nicht sehr nachvollziehbar erscheint. Auf dem Hintergrund von Beschreibungsversuchen von E-Learning 2.0 schlagen Jadin Wageneder in ihrem Eintrag in ihren Beitragen der letzten FNMA-Tagung folgende Arbeitsdefinition vor. Von E-Learning 2.0 kann dann gesprochen werden, wenn unter Einsatz von Web 2.0 Medien bzw. Social Software wie Wikis, Weblogs, RSS, Lernende in kollaborativen Lernaktivitäten Inhalte selbstständig erarbeiten und erstellen und für ihre Lernziele verwenden. So verstanden unterstützt E-Learning 2.0 besonders kollaboratives, kooperatives, an konstruktivistischen Prinzipien orientiertes Lernen. Die keineswegs neuen Ideen einer lernerzentrierten Perspektive sollen ganz offensichtlich durch E-Learning 2.0 verstärkt werden. Evaluierte Beispiele, die zeigen, wie Social Software mit Gewinn in E-Learning Designs zu integrieren sind, sind nach meiner Kenntnis noch relativ wenige erschienen. Notwendig sind aber derartige Beispiele, die verdeutlichen, wie mit Social Software ein lernerzentrierter Unterricht ermöglicht wird, der eben von der Zustimmung und der aktiven Mitgestaltung von Lernenden, die das oft gar nicht wollen, mitgeprägt ist. Lassen Sie mich daher abschließend einige wenige Beispiele aus dem Bereich der JKU präsentieren. Also einige kurze Beispiele. An der JKU verwenden wir natürlich auch Nona-Wikis. Diesbezüglich wird noch ein eigener Beitrag von Kollegen Rosiwatz erfolgen. Ich habe nur ein Beispiel herausgenommen, das schon Jadin Wageneder in ihrem Beitrag bei der letzten Tagung der schon erwähnten darauf hingewiesen haben. Es geht um ein Wiki-Lehrbuch von Studierenden im Rahmen der Lehrveranstaltung Gestaltung und Evaluation von E-Learning-Szenarien. Die Lehrveranstaltung wurde von Bernhard Patinic abgehalten. Das Ziel war, ein eigenes Lehrbuch zu verfassen und dies sollte im Wiki verfasst werden und die Themen der Lehrveranstaltungen sollten eben dort erarbeitet werden. Jeder Studierende hatte ein Kapitel zu bearbeiten und im Review-Verfahren musste dann jede Teilnehmerin ein Kapitel eines einer Kollegin mitbearbeiten. Und in einer anschließenden Lehrveranstaltung wurde das so kollaborativ entstandene Lehrbuch immer weiterentwickelt. Eine, wie ich finde, auch elegante Lösung für Kolleginnen und Kollegen, die noch kein Skriptum haben. Also wenn Sie ein Skriptum erstellen wollen, machen Sie einige Lehrveranstaltungen mit Wiki, kollaborativ und am Schluss werden Sie ein elegantes Skriptum oder Lehrbuch entwickelt haben. Finde ich wirklich großartig, diese Idee dieser Partizipation und der Wisdom of the Crowds, die sich hier niederschlägt. Der nächste Punkt, Blogs. Blogs finde ich überhaupt persönlich gesehen eines der interessantesten Aspekte der Diskussion im Kontext Web 2.0. Nicht nur, weil man sie selbst gern liest, wie ich schon schilderte, aber aus voyeuristischen Interessen. Man ist entsetzt, dass auch Minister zu Blogs greifen und dort ihre Inhalte wiedergeben. Aber interessant. Wir verwenden zum Beispiel Weblogs im Fremdsprachenunterricht. Das ist relativ einfach geschildert und nichts Besonderes. Die Studierenden wurden angehalten, Weblogs zu führen. Und es wurde ihnen auch ermöglicht, durch das Führen von Weblogs, die nun sowohl gegenseitig wie auch den Lehrenden natürlich entsprechend kommentiert wurden, sich einige Hausarbeiten, die jene, die kein Weblog führten, ersparen konnten. Dazu konnte noch ein Asset, dass jene, die ein Weblog führten, in der Besprechung, es betrifft hier den Französischunterricht beispielsweise, primär mit Inhalten ihres Weblogs, das eine bestimmte Anzahl von Kommentaren aufweisen musste, konfrontiert werden. Eine sehr interessante Version, wie man die Leute gewinnen kann, wirklich sich entsprechend mit Sprache auseinanderzusetzen und mit entsprechenden gegenseitigen Feedbacks. Wir verwenden Weblogs übrigens auch schon bei Austauschstudierenden derzeit. Viele unserer Austauschstudierenden führen derartige Weblogs. Sie sind ein gewisser Hit. Sie sehen hier einen Screenshot eines derartigen. Dieser Kollege befindet sich in Taiwan und führt ein Weblogs und setzt sich ganz offensichtlich mit den kulinarischen Praktiken in Taiwan auseinander, die etwas fremdartig sind verglichen mit unseren. Dann ein nächster Punkt, Studierendenbiografien. Derzeit wird ein Setting aufbereitet, wonach Studienanfängerinnen ihre Erfahrungen in den beiden ersten Semestern in einem Weblog dokumentieren. Wir wollen auf diese Weise Schwachstellen in der Studieneingangsphase authentisch vermittelt bekommen. Scheint mir auch ein sehr interessanter Weg zu sein, wie man hier authentische, jenseits dieser Evaluierungen von Fragebögen bekommen kann. Eines der interessantesten Projekte ist zweifelsohne das kollaborative Publizieren am Weblog-Service Kollabor, durchgeführt von Hans Mittendorfer. Im Rahmen eines hochschulübergreifenden Projekts wurde bereits im Wintersemester 2003 Lehrveranstaltungen der Universität Linz, der Universität Salzburg und der FHTW Berlin über einen Medienverbund zu einer virtuellen Lehrveranstaltung zusammengeführt. Und der damals eingerichtete Weblog-Dienst Kollabor ist erhalten geblieben und wird auch weiterhin als lehrveranstaltungsbegleitendes Tool für kollaboratives Publizieren eingesetzt. Das Modell dieser Lehrveranstaltungen, die also immer wieder stattfinden von Hans Mittendorfer, der setzt es auch laufend ein, sieht vor, dass alle Teilnehmerinnen einen persönlichen Weblog führen. Und auch der Leiter der Lehrveranstaltung führt ebenfalls einen derartigen Weblog, der einerseits Zusammenstellungen, Auflistungen und Aufarbeitungen bestimmter Themeninhalte dieser Lehrveranstaltung bietet. Und jeder themenbezogene, zusammenfassende Beitrag des Lehrveranstaltungsleiters in seinem Weblog wird nun von den Teilnehmerinnen kommentiert und eine ausführliche Kommentierung findet sich dann auf jedem einzelnen Weblog des jeweiligen kommentierenden Studierenden, der überdies auch noch Zusatzaufgaben bekommt, was er auf seinem Weblog erarbeiten soll. Trainerinnen und Tutorinnen greifen dann punktuell ein und kommentieren ebenfalls diese entsprechende Kommentierungen der Studierenden. Nun wurden noch einige spezielle Tools entwickelt, die eine übergreifende Auswertung ermöglicht, also zum Beispiel Auflistung aller Beiträge und Kommentare einer ausgewählten Person oder ausgewählt nach einem bestimmten Thema oder ausgewählt nach einem bestimmten Zeitraum. So ermittelt man oder kann man ermitteln eine zusammengefasste, wenn Sie wollen, Semesterarbeit oder Semesterarbeiten, deren Beiträge mit Zeit- und Datumstempel versehen sind und auch so beurteilt werden können. Ein Problem natürlich bei Web 2.0-Szenarien ist ja die Frage, wie die klassische Notenvergabe geschehen solle. Hier ist eine Möglichkeit, wie sie Hans Mittendorfer hier gelöst hat. Scheint ist ein mittlerweile sehr eingeführtes Lehrveranstaltungsprojekt, übergreifend JKU Salzburg und eben Berlin, und hat sich mittlerweile sehr bewährt. Sie können auch jederzeit hineinschauen und können die entsprechenden Blogs lesen. Ich bin nun am Ende, habe schon bekommen den Hinweis, ich habe versucht, Ihnen einen Überblick zu geben. Sie haben gesehen, es wird ein wenig an der JKU gemacht. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen, dass weiterhin Web 2.0 evaluiert zur Anwendung kommen. Herzlichen Dank.